Moin und hallo zu einer neuen Folge ABCDE HR.
Dem HR Business Podcast mit Insights von A bis Z.
Mit deinen Hosts Michelle Steinmetz
und Leonie Peters.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Folge.
And we're back. Und rechtzeitig zur Aufnahme der neuen Folge ist meine Stimme auch wieder einigermaßen zumindest zurück, die dank Kehlkopfentzündung erstmal eine Weile Pause hatte. Michelle meinte vor der Folge auch schon so, dass wir irgendwie seit neuestem jede Folge so anfangen.
Ja, total. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr auf der anderen Seite die, und alle, die gerade zuhören, möglichst verschont bleiben bei der Erkältungswelle und alle gesund seid.
Passend dazu haben viele von euch auch für das Thema Gesundheitsmanagement abgestimmt, aber ein Thema hat es sehr knapp übertroffen.
Ganz genau. Heute geht es nämlich um G wie Gamification, Games und Gaming im HR.
Fun Fact, das war tatsächlich einer meiner ersten Posts auf LinkedIn. Habe ich so ein Slideshow zusammengestellt zu diesem Thema, weil ich liebe das Thema einfach. Und nicht nur, weil ich selbst irgendwie so eine kleine Hobby-Gamerin bin, aber ich bin eh irgendwie Fan davon, Dinge einfach spaßiger zu gestalten. Ich weiß nicht, Michelle, was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich auch so die kleine Hobby-Gamerin. Tatsächlich aber eher so, ich sag jetzt mal, um sich selber zu entertainen und so abschalten vom Alltag. Also es ist auf jeden Fall auch in meinem Alltag, sage ich mal, ein Thema. Und sowohl früher, als man jünger war, als auch noch heute.
Heutige Agenda. Was machen wir heute? Also zum Anfang, wie immer, machen wir eine kleine Definition von den Begriffen. Wir ordnen das Ganze in den HR-Kontext ein und machen dann nochmal einen kleinen Exkurs in Gamification versus Serious Games versus Gaming, damit wir einfach ein bisschen Klarheit haben, was bedeuten diese Begriffe eigentlich, was meinen wir damit. Und dann erzählen wir euch noch ein bisschen was zu Gamification-Elementen, die man nutzen kann, um Dinge zu gamifizieren.
Dann gehen wir über in die Vor- und Nachteile und schauen uns auch an, was ihr geantwortet habt auf LinkedIn, als wir euch gefragt haben, ob ihr Gamification bei euch im Alltag schon integriert habt. Und zuletzt haben wir für euch eine ganz spannende Expertenstimme. Also lasst euch überraschen.
Fangen wir mal mit dem Kompliziertesten an, nämlich Gamification. Wie immer übersetzen wir das Ganze ins Deutsche und das wäre ganz plump Spielifikation oder Spielifizierung. Das klingt aber nicht so schön, deswegen bleiben wir diesmal beim Anglizismus.
Also es werden spielerische Elemente und Mechaniken aus Games, also Spielen, genommen und einfach in einen anderen, nicht spielerischen Kontext übertragen. Also ich muss ehrlich zugeben, ich konnte mich auch schon so immer fürs Zocken, nenne ich es jetzt mal, begeistern. Aber für mich bedeutet das immer, so ein konkretes Spiel zu spielen und auch in der Regel nicht unbedingt im beruflichen Kontext, sondern wirklich halt eher als Freizeitbeschäftigung. Und ich habe aber tatsächlich auch noch nie so in meinem beruflichen Kontext darauf geachtet, ob spielerische Elemente Teil meiner Arbeit oder Teil meines ja, täglichen Daseins auf der Arbeit irgendwie sind.
Ich glaube, wenn ich so nachdenke, fällt mir jetzt auch nichts so richtig ein, was bei mir gamifiziert ist, außer so ein paar Sachen im Weiterbildungsbereich. Darüber sprechen wir ja später auch nochmal. Aber ich glaube, generell für viele ist das Thema einfach auch neu oder noch zu abstrakt. Das ist vermutlich auch der Grund, warum Gamification noch nicht so viel genutzt wird, zumindest nicht bewusst. Weil ich glaube, wir nutzen häufiger Gamification-Elemente, als wir denken. Aber woher kommt das Ganze und warum wird das überhaupt genutzt?
Gamification ist ein Tool aus der Motivationsforschung. Das heißt, es geht darum, spielerische Elemente zur Motivationssteigerung einer Person zu integrieren. Und dabei ist es tatsächlich auch das Ziel, die intrinsische Motivation hervorzurufen. Das heißt, dass man einer Tätigkeit aus eigenem Willen nachgeht, weil das auch wirklich, ich sag mal, die stärkste Motivation ist. Und wer innerlich dann eben hoch motiviert ist, ist leistungsfähiger, aber auch wacher. Und so lassen sich eben Herausforderungen in unterschiedlichsten Bereichen viel, viel leichter meistern, wenn man wirklich dieser intrinsischen Motivation nachgeht. Aber was hat das Ganze jetzt auch in der HR zu suchen?
Also im HR-Kontext kann es verschiedene Anwendungen geben. Zum Beispiel im Onboarding, im Recruiting, beim Thema Employee Wellbeing. Also wenn es darum geht, dass Mitarbeiter hoffentlich gesund bleiben. generell in der Zielerreichung und in Prozessen, aber vor allen Dingen auch in der Personalentwicklung, zum Beispiel wenn es um Pflichtschulungen geht, wie Compliance, Cybersicherheit und Arbeitssicherheit, was ja normalerweise so ein bisschen trockenere Themen sind, die aber immer wieder auftauchen. Oder zum Beispiel bei Employer Brand Ambassadorship. Wenn ihr zu den letzten zwei Punkten ein bisschen mehr hören wollt, dann empfehlen wir euch die Folgen E und F.
Ja, wir haben ja jetzt schon mal so ein bisschen über das Gamification gesprochen. Und bei dem Begriff gibt es einfach noch andere Begriffe, die da gerne mal mit in den Pott geworfen werden. Und wir klamüsern die jetzt mal so ein bisschen auseinander, um einfach ein besseres Verständnis in der Folge zu schaffen. Und deswegen gehen wir jetzt einmal auf die einzelnen Begriffe ein.
Also Gamification haben wir ja bereits definiert. Hier geht es nur um einzelne Elemente, also nicht um irgendwie ein ganzes Spiel. Wir haben euch auch mal ein Beispiel mitgebracht, um das alles ein bisschen greifbarer zu machen. Zum Beispiel, ihr definiert im HR-Team Ziele, wie zum Beispiel 50 Stellen bis zum Ende des Jahres zu besetzen. Im Team habt ihr nun irgendwie so ein Dashboard, was den Gesamtfortschritt anzeigt. Gegebenenfalls gibt es vielleicht auch sogar noch ein Leaderboard mit den RecruiterInnen, die am meisten Stellen besetzt haben. Und Badges für die kürzeste Time to Hire oder das beste BewerberInnen-Feedback. Ein anderes Beispiel wäre im Onboarding, wenn es da zum Beispiel so Missionen gibt, die man erfüllen muss. Und für jede erfüllte Mission erhält man Punkte. Und am Ende eine Trophäe, woran auch andere dann erkennen, dass man das Onboarding erfolgreich absolviert hat.
Ein anderer Begriff, der da auch oft in dem Kontext genannt wird, ist Games, also oder Serious Games. Also bei Games geht es tatsächlich um Spiele. Im Arbeitskontext werden sie dann eben auch Serious Games oder ja, ernste Spiele genannt. Was aber eben über diesen Entertainment-Effekt, den wir so im Alltag haben, hinausgeht. Das heißt, dahinter steckt meistens ein Entwicklungsprozess. Und beispielsweise, das haben vielleicht auch schon die einen oder anderen gesehen, gibt es sozusagen Recruiting-Spiele, wo BewerberInnen das Unternehmen näher kennenlernen können, innerhalb eines Spiels.
Der dritte Begriff ist Gaming. Und Gaming beschreibt die Aktivität bzw. das Hobby des Spielespielens. Dahinter steckt tatsächlich eine ganze Branche, nicht nur die Unternehmen, die Spiele herstellen, sondern halt zum Beispiel auch E-Sports, also das professionelle Spiele spielen, also Videospiele spielen. Und E-Sports kann auch super interessant für den HR-Bereich sein. Hier haben wir ein paar Beispiele, wie zum Beispiel eine unternehmensinterne Gaming-Community oder sogar ein eigenes E-Sports-Team von dem Unternehmen, was dann in Turnieren antreten kann. Das Ganze hilft bei der MitarbeiterInnenbindung. Man könnte zum Beispiel Gaming-Equipment als Benefit anbieten oder E-Sports als Werbefläche im Employer-Branding und Personalmarketing nutzen. Aber dazu hören wir später noch eine Erfolgsstory in unserem Expertensegment.
Sprechen wir jetzt aber noch mal so ein bisschen mehr über die Gamification-Elemente. Also genauer über die Elemente, mit denen man im Gamification-Bereich, aber auch in Spielen selbst arbeiten kann. Und hier gibt es so ein paar übergreifende Prinzipien und auch spezifische Tools, die eben diesen Spielcharakter geben.
Fangen wir mit den Prinzipien an. Das erste ist Exploration. Hier geht es halt darum, dass SpielerInnen die Möglichkeit gegeben wird, zu entdecken. Und diese Exploration ist auch ein sehr guter Indikator dafür, wie gut ein Spiel oder eine Gamification ist. Weil hier misst man zum Beispiel die Spieldauer oder den Weg der Lösungsfindung. Und das ist für Unternehmen dann auch eine gute Messfunktion, um mehr über SpielerInnen zu erfahren. Also wie gehen die mit diesem Spiel oder mit diesem Element um? Und das ermöglicht auch, ein Bild zum jeweiligen Spieler zu bekommen, aus dem dann wieder neue Handlungen hervorgehen können.
Ein weiteres Prinzip ist das Prinzip des Sammelns. Also es handelt sich dabei um ein Motivationselement. SpielerInnen sammeln Punkte, Gegenstände oder auch Belohnungen. Und das bewirkt einerseits, dass sie motivierter sind, weiterzumachen. Und andererseits sorgt es für einen Bindungseffekt, weil man eben beispielsweise seinen Punktestand erweitern möchte. Und Unternehmen können das Ganze eben intern beispielsweise in Schulungen anbieten. Also das heißt, für jede Lektion, die man absolviert hat, gibt es Punkte. Und am Ende, wenn man eben alle Lektionen durchgespielt hat, kriegt man eben die dementsprechende Belohnung dafür.
Das nächste Prinzip ist Wettbewerb. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Wettbewerb so ein bisschen in der Natur des Menschen liegt. Und das kann man sich natürlich auch in der Gamification zunutze machen. Also hier geht es zum Beispiel um Tätigkeiten, wo Menschen sich gegeneinander messen können. Das zieht die Leute einfach so ein bisschen an. Hier könnte man zum Beispiel innerhalb einer App, zum Beispiel im Intranet, MitarbeiterInnen zu nachhaltigem Handeln motivieren. Und dabei können sie Punkte sammeln durch unterschiedliche Challenges. Und man sieht dann zum Beispiel auf einem Leaderboard, ah, guck mal, Kollege XY ist da über mir in dem Leaderboard. Und dann ist man so ein bisschen motiviert, so, okay, ich will aber schon eigentlich besser abschneiden als der und macht nochmal mehr. Klar, das kann zu ein bisschen oberflächlichem Engagement führen, was wir auch später nochmal anreißen. Aber es erfüllt auf jeden Fall erstmal den Zweck.
Dann gibt es noch den sogenannten Statuserwerb. Also es ist auch so eher so ein Vergleichselement, ähnlich wie so ein Wettbewerb. Menschen neigen einfach auch dazu, sich mit anderen Menschen zu vergleichen und auch so ein bisschen zu schauen, ja, was macht denn der links oder rechts neben mir sitzt? Und durch diesen Status, wie so eine Art Level, wie man es auch so in so Spielen kennt, kann das eben auch ein Ansporn sein, um eben weiterzumachen. Beispielsweise ändert sich, wenn man jetzt Schulungen durchlaufen hat und was gelernt hat, was erspielt hat, ändert sich der Status einer Person. Und so kann man sich beispielsweise einen Expertenstatus aneignen, der dann für andere sichtbar ist und hat eben diese Vergleichselemente integriert.
Das nächste ist die Zusammenarbeit, sehr zentral in der Arbeitswelt. Im Spielebereich nennt man das Ganze auch kurz Co-op, also Cooperation. Und hier gibt es teambasierte Elemente. Das Ganze soll natürlich die Zusammenarbeit irgendwie verbessern und auch den Zusammenhalt stärken. Hier haben wir als Beispiel auch nochmal Schulungszwecke. Wenn man eine Schulung in einem Team zum Beispiel hat, werden unterschiedliche Rollen vergeben. Und in der Zusammenarbeit müssen dann gemeinsam Quests und Missionen gemeistert werden. Und es ist halt nicht möglich, diese Mission alleine zu bewältigen, sondern man braucht unbedingt die Expertise oder die Skills oder ja den Input von anderen, um das quasi zusammen zu puzzeln.
Das nächste Prinzip ist das Prinzip der Herausforderung. Also es geht darum, Herausforderungen zu schaffen in diesem spielerischen Bereich. Das steigert nicht nur die Motivation, sondern sorgt vor allem auch für Glücksgefühle, wenn man dann die Herausforderung gemeistert hat. Ich glaube, das kennt jeder auch so aus seinem Alltag. Und es entsteht eben eine Bindung zur Aufgabe und Mitarbeitende sind letztlich auch viel zufriedener, weil sie eben an dem Ergebnis mitgewirkt haben. Und als Beispiel könnte man so Suchspiele im Intranet verstecken, so als Art Schnitzeljagd. Und das sorgt beispielsweise dafür, dass das Intranet im Unternehmen selbst aktiver genutzt wird.
Der nächste Punkt ist das Entwickeln bzw. die Organisation. Denn Menschen wollen sich oder wollen andere Dinge weiterentwickeln und sich damit identifizieren. Hier könnte man dann zum Beispiel eine Welt erschaffen, in der sich eine Person mit einem Avatar identifizieren kann. Und diesen Avatar kann man dann weiterentwickeln. Ich glaube, wir kennen das irgendwie aus Spielen, dass man irgendwie Werkzeuge hat und als Avatar und diese Werkzeuge upgraden will oder man möchte irgendwie ein neues Outfit für den Avatar erspielen, damit man sich besser damit identifiziert. Und hier könnte man dann zum Beispiel im Intranet statt einem langweiligen Profil ja Avatare anbieten, die man weiterentwickeln kann durch neue Level, die neue Möglichkeiten freischalten.
Dann auch ganz wichtig ist die soziale Interaktion als Prinzip. Also Menschen wollen sowohl in der, ja, nicht digitalen als auch digitalen Welt sozial interagieren. Das ist einfach essentiell und soziale Interaktion sollte auch im Gamification-Kontext möglich sein. Also als Beispiel, dass man Erfolge oder beziehungsweise Spielerfolge mit den anderen teilen kann und auch dazu kommentieren kann, vielleicht wie so ein Gefällt-mir-Button mit einbaut. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um da soziale Interaktion auch zu ermöglichen.
Das nächste Prinzip ist super wichtig, nämlich Story. Und das Storytelling ein mächtiges Tool in der Motivation, aber auch in der Bindung von Mitarbeitenden oder zum Beispiel auch im Recruiting ist ja nichts Neues. Indem Gamification-Elemente in so eine größere Story eingebettet werden, kann man mit jedem gesammelten Punkt oder erreichten Level das Gefühl vermitteln, so im großen Ganzen weiterzukommen. Durch eine Story lassen sich zum Beispiel aber auch super Werte, Zukunftsvision, einzelne Mitarbeitende oder die Unternehmensgeschichte vermitteln lassen. Und so können die Mitarbeitenden das auch besser verinnerlichen. Oder man kann zum Beispiel zu Innovationen anregen, wenn man zum Beispiel einen Hackathon veranstaltet, statt einfach nur zu sagen, hey, bitte erledige diese Aufgabe, packt man das Ganze in so eine, ja, vielleicht eine fiktive, ausgedachte Story, die das so ein bisschen, sag ich mal, epischer macht.
Das letzte Prinzip ist der Flow. Also ich glaube, jeder kennt diesen Zustand völliger Konzentration und dass man so richtig versunken ist in einer Tätigkeit oder in einer Sache. Und genau das sollte eben auch erreicht werden. Also Forscher nehmen da auch an, dass bei wiederkehrenden Flow-Zuständen die emotionale, kognitive und auch die soziale Komplexität wächst. Das heißt, es ist die größte Herausforderung dann auch im Gamification, diesen Flow-Zustand zu erreichen. Also, dass es einerseits nicht zu schwierig ist, damit man eben nicht daran verzweifelt und überhaupt gar keine Lust mehr hat. Aber gleichzeitig darf es eben auch nicht langweilig werden. Und das ist echt die Schwierigkeit, würde ich sagen.
Also ich glaube, diesen Flow-Zustand, den kenne ich so als Gamerin zu gut. Also ich fange zum Beispiel in Sims an, ein Haus zu bauen und zack, sind 3 Stunden um wie nix. Ja, um diese Prinzipien, die wir euch erzählt haben, umzusetzen, kann man einige Mechaniken oder Tools nutzen. Und viele davon haben wir auch schon angerissen oder erwähnt, aber wir fassen sie nochmal für euch zusammen. Also man kann zum Beispiel Fortschrittsanzeigen haben, die dienen zur Orientierung, aber auch dazu zu motivieren, etwas zu vervollständigen. Also wenn ich irgendwo sehe, 80% erreicht, dann will ich auch, dass es zu 100% wird. Dann gibt es sowas wie Trophäen und Rewards, die Erfolge belohnen und so ein bisschen extrinsisch auch motivieren. Es gibt Level, die man entweder durchspielt oder erreicht. Und hier geht es immer darum, zum nächsthöheren Level aufzusteigen und weiterzukommen. Dann haben wir auch schon erwähnt, die Ranglisten, die geben einen Vergleich zu anderen und regen zu hoffentlich freundlichen Wettbewerb an. Und Punkte sind ja sehr selbsterklärend. Also ich glaube, Punkte sammeln hat jeder schon mal von uns irgendwie gemacht, sei es im Supermarkt oder so. Die werden halt einfach für bestimmte Aktionen gegeben und können in manchen Fällen auch eingelöst werden gegen Rewards.
Dann auch super Tools sind Missionen oder auch Quests, also quasi wie so eine To-Do-Liste, nur ein bisschen epischer, so aus dem spielerischen Kontext. Und es gibt dann sozusagen Main-Quests, Side-Quests und das alles eben, um letztlich auf das Hauptziel hinzuarbeiten. Dann kann man eben auch limitierte Herausforderungen einführen. Das heißt, es können beispielsweise spezielle Events sein, die dann eben zeitlich begrenzt sind, um da eben auch die Motivation zu steigern, daran teilzunehmen. Oder eben auch, wie wir vorhin schon mal angerissen haben, Avatare. Also sie bieten eben die Möglichkeit, sich da wirklich ganz kreativ auszuleben und das Ganze eben aber auch ein bisschen anonymer, als es so sonst der Fall ist. Also es ist auch eine super tolle Möglichkeit. Und zuletzt gibt es die Möglichkeit, Collectibles oder Badges einzuführen, also die Regen zum Sammeln an, um eben mehr zu erhalten, muss man mehr spielen oder eben auch mehr erreicht haben. Und Abzeichen können ja auch in dem Fall wirklich wie so eine Art Statuseffekt mit sich bringen. Wie bei fast allen Dingen gibt es auch bei der Einführung von Gamification Vor- wie auch Nachteile. Also starten wir doch direkt mal mit ein paar Vorteilen.
Der erste Vorteil ist Motivation bzw. ein höheres Engagement. Denn mit jeder bewältigten Herausforderung steigt auch die Bindung und damit auch die Motivation, um auch die nächste Challenge zu meistern. Also man denkt sich so ein bisschen so, okay, was kommt als nächstes? Was ist die nächste Challenge? Und die Motivation steigt besonders dann, wenn die Spielenden eine emotionale Bindung aufbauen.
Da habe ich direkt mal eine Frage an dich. Womit glaubst du, könnte man spielerisch total fesseln? Also du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, beispielsweise bei Sims geht es ja darum, Ideen umzusetzen, dran zu bleiben und irgendwie auch kreativ zu denken.
Ich glaube, bei mir ist es eher so, ich denke halt so, es gibt Dinge, die mich abstoßen. Also zum Beispiel, ich hasse es, wenn Spiele irgendwie getimed sind. Also es ein großer zeitlicher Druck ist oder man zu viele Entscheidungen treffen muss. Also manchmal möchte ich einfach auch so banale Aufgaben machen und ja, das nicht immer so super herausfordernd haben. Also das sind die Dinge, die mich halt fesseln. Wenn es so ein guter Mix aus so Story ist und sich kreativ austoben, aber halt auch manchmal einfach so banale Aufgaben, die man so nebenbei machen kann.
Ja, ein weiterer Vorteil ist auch das Gefühl der Leistung und Anerkennung oder eben ja ein freundlicher Wettbewerb. Also wir hatten es ja bereits bei den spielerischen Elementen schon mal gesagt, der Mensch neigt irgendwo auch dazu, den Wettbewerb zu suchen und hat da auch oft einfach das Bedürfnis, sich messen zu wollen. Und das kann man eben auch als Vorteil im Bereich Gamification nutzen. Das heißt, indem man eben so einen freundschaftlichen Wettbewerb zwischen KollegInnen ermöglicht.
Ein weiterer zentraler Vorteil ist das sofortige Feedback, was man durch Gamification-Elemente kriegt. Nimmt man zum Beispiel irgendwie einen Schulungsprozess, da ist es ja oft so, dass man sich ein Skript durchliest und dann war es das. Und dann kommt das nächste. Und man behält nicht wirklich viel davon oder weiß halt nicht so, okay, habe ich das jetzt wirklich verinnerlicht? Aber Gamification kann in so einem Fall ja die Motivation erhöhen, sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, wenn am Ende vom Skript nur ein kleines Quiz erfolgt oder wieder so ein kleines Ranking mit den KollegInnen drin ist. Da habe ich auch selbst, ich habe schon mal eine Weiterbildung mit OMR gemacht und da war es halt auch so, man musste echt viel lesen. Aber immer so zwischendurch waren so kleine Elemente, die das alles so ein bisschen aufgelockert haben. Sei es ein kleines Quiz oder so Karten, die man umdrehen musste. Und das hat das echt sehr viel verbessert. Also es war dann halt so ein bisschen aufgelockert und ich konnte zwischendurch mal checken, okay, habe ich das richtig verstanden oder sollte ich da vielleicht einen Part nochmal neu durchlesen? Also man kriegt halt einfach direktes Feedback. Ob es jetzt positiv oder negativ ausfällt, hängt natürlich vom spielerischen Geschick ab oder wie sehr man ja, sich damit auseinandergesetzt hat. Gleichzeitig können aber halt auch Badges und Fortschrittsanzeigen direkt sichtbar machen, wie gut gespielt wird. Also man weiß direkt, mache ich das gerade richtig.
Ja, wie Leonie auch schon mit dem OMR-Thema gerade angeschnitten hat, es ist eben dieser Spaß und die Freude am Tun, was dann eben in den Vordergrund drückt. Also Gamification können eben den Arbeitsalltag ganz einfach auflockern und weg von diesen traditionellen Methoden, ob es jetzt im Lernen ist oder in allen anderen Bereichen, und das Ganze eben lockerer machen mit Spaß und Freude am Lernen und Freude daran, sich zu entwickeln. Und letztlich treibt es dann eben auch die Unternehmensziele voran. Und was ein anderer wesentlicher Vorteil ist, ist, dass eben Informationen viel, viel besser gespeichert werden. Also mir ist da direkt so ein Beispiel eingefallen, so aus dem Freundeskreis und allen Fußballfans, die FIFA spielen. Die könnten mir wirklich alle Namen und Grunddaten der SpielerInnen und auch der Vereine mitteilen, nur weil sie dieses Spiel stundenlang gespielt haben. Und natürlich handelt es sich beim Gamification nur so um so kleine spielerische Elemente, die im alltäglichen Prozessen integriert sind. Aber es zeigt ganz einfach, dass Informationen, die man eben spielerisch und damit auch mit einer höheren Aufmerksamkeit aufgenommen hat, viel, viel länger und ja auch abrufbarer im Kopf bleiben.
Aber natürlich gibt es neben den Vorteilen auch Nachteile, über die man sich vorab Gedanken machen sollte, wenn man Gamification im Unternehmenskontext einführen möchte. Hier haben wir zum Beispiel den Widerstand. Also Gamification im Arbeitskontext wird oft noch nicht wirklich ernst genommen. Deswegen ist es halt auch so ein bisschen schwierig, andere davon zu überzeugen, dass das Sinn ergibt und dann auch Budget und Freigaben zu kriegen. Hier kann es halt auch helfen, mal aktiv nach Vorläufern sich umzuschauen, also Unternehmen, die bereits auf Gamification setzen und das umsetzen und sich mit diesen Leuten auszutauschen und letztlich auch mal ins Unternehmen reinzuhorchen, wie MitarbeiterInnen zu solchen spielerischen Möglichkeiten stehen. Also wenn da niemand Bock drauf hat, natürlich muss man das dann nicht zwanghaft machen.
Ein weiterer Nachteil kann oberflächliches Engagement sein. Das heißt, man führt Gamification, ja, der Gamification halber ein und hat gar keinen Fokus auf wirklich sinnvollen Inhalten oder auch Zielen. Also es bedeutet, dass nicht jeder Trend automatisch eingeführt werden muss. Man muss nicht bei jedem Trend mitgehen. Man muss wirklich schauen, ist da wirklich ein bestimmtes Ziel hinter, was man verfolgt. Bevor man also Gamification in bestimmte Prozesse integriert, sollte man wirklich analysieren, welche Herausforderungen haben wir eigentlich. Es kann beispielsweise sein, dass im Rahmen von Onboarding-Prozessen die Unternehmensversion überhaupt nicht gleichermaßen an alle Mitarbeitenden vermittelt wird. Dann wäre es beispielsweise eine Idee, Gamification einzuführen. Man muss dann aber wirklich erst schauen, ob es wirklich auch die richtige Lösung wäre, um diese Herausforderung zu lösen.
Ein weiterer Nachteil ist, dass Gamification manchmal so ein bisschen täuschende Ergebnisse hervorrufen kann oder dass bestimmte Metriken einfach überbetont werden. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand in einer Gamification-Mechanik super gut performt, aber die restlichen Tätigkeiten im Job irgendwie gar nicht so gut macht, kann man zum Beispiel schnell denken, okay, der ist jetzt auf Platz 1 der Rangliste, aber der ist nicht der Best Performer im Unternehmen. Also deshalb darf der Blick sich nicht ausschließlich auf eingeführte Gamification konzentrieren, sondern man muss halt immer so ein bisschen noch ein Auge natürlich auf die Menschen um sich rum haben. Und ein weiterer Punkt sind natürlich auch Datenschutzbedenken. Das haben wir, ich glaube, bei jedem Thema. Man muss gut schauen, ist es datenschutzrechtlich alles gut abgesichert, gerade wenn man dann irgendwie externe Software einführt und sowas.
Ein weiteres Risiko oder auch Nachteil ist eben die Überforderung. Also zu viel Einsatz von Gamification kann auch zu Stress führen und wird gegebenenfalls auch als unnötig oder ja zusätzliche Last wahrgenommen. So frei nach dem Motto, ich habe ja schon so viel zu tun und hier keine Zeit jetzt noch für so kleine Spielereien. Also hinterfragt immer den Einsatz von Gamification. Hilft es am Ende wirklich, eine bestimmte Herausforderung zu lösen oder ein Ziel zu erreichen? Bringt es dann wirklich auch den gewünschten Mehrwert? Und ganz wichtig ist auch, ist es überhaupt für den überwiegenden Teil der MitarbeiterInnen oder auch BewerberInnen ein Mehrwert? Also natürlich kann man nicht immer alle glücklich machen und alle abdecken, aber grundsätzlich sollte es möglichst eine ganz breite oder große Zielgruppe auch ansprechen.
Gerade wenn man darüber nachdenkt, okay, ist das das passende Mittel für uns, muss man auch im Blick behalten, dass so Spiele oder Gamifications nicht immer so super skalierbar sind. Also gerade wenn man jetzt ein Unternehmen hat, was super schnell und groß wächst, muss man im Blick behalten, kann die Gamification mitwachsen oder muss die dann nochmal neu angepasst werden, muss ein Spiel nochmal neu angepasst werden. Das kann zu ganz schön viel Aufwand führen, sodass man dann halt alle paar Monate, wenn man mal wieder um ein paar hundert Mitarbeitende gewachsen ist, ja, das Ganze wieder neu umkrempeln muss. Also das muss man auf jeden Fall auch im Blick behalten. Und zum Schluss, das haben wir auch schon mehrmals erwähnt, negativer Wettbewerb. Also Gamification kann auch zu einem negativen Konkurrenzkampf werden und dann steht halt auch nicht mehr der Spaß im Vordergrund, sondern einfach nur noch, ja, der Beste oder die Beste zu sein. Und das sorgt nicht nur dafür, dass die Unternehmensatmosphäre irgendwie darunter leidet, sondern auch, dass der eigentliche Sinn von Gamification verfehlt ist. Also Freude, Spaß und Interaktion im beruflichen Kontext und um einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen. Und alle, die sich darunter jetzt noch nicht viel vorstellen konnten, können es hoffentlich nach dieser Folge und spätestens nach unserem Expertentalk. Also ich könnte ewig über dieses Thema reden, aber wir wollen natürlich auch von euch hören.
Genau, deswegen haben wir auf LinkedIn mal gefragt, wer alles Gamification-Elemente im Alltag oder auch im Arbeitsalltag nutzt. Und diese Ergebnisse waren für uns echt erstaunlich. Also 6 Personen haben gesagt, ja, haben sie im Alltag, Arbeitsalltag integriert. 6 waren sich überhaupt nicht sicher. 17 haben gesagt, nee, gibt's bei uns oder bei mir nicht. Und 3 haben gefragt, was ist Gamification?
Das unterstreicht, finde ich, nochmal ganz schön, erstens, wie unklar das Thema bei manchen noch ist und zweitens aber auch, wie viel Potenzial da noch ist.
Ja, da hat auch Sebastian was ganz Spannendes dazu kommentiert und dass eben Gamification bereits in anderen Bereichen auch total erfolgreich ist. Also beispielsweise Fitness-Apps oder auch beim Sprachenlernen, ne? Stichwort Duolingo, das sagt uns ja wahrscheinlich allen etwas.
Ja, und auch Tim hat sich besonders auf dieses Thema gefreut. Also wenn du gerade zuhörst, hallo Tim. Er meint, er verpackt in seinem Alltag und sogar bei der Erziehung seiner Kinder Dinge als kleine Challenges. Und so macht ihm ja zum Beispiel auch der Haushalt gleich sehr viel mehr Spaß.
Und auch Anke meinte, dass sie gerne spielerische Elemente von Brettspielen in Trainings zum Projektmanagement und auch BWL nutzt. Damit das ganze Thema auch greifbarer wird und du siehst, wie Gaming erfolgreich in HR genutzt werden kann, haben wir uns wieder einen Experten reingeholt.
Genau, nämlich Simon Bühler, Head of Global Employer Branding bei DHL und mein Lieblingsnerd auf LinkedIn. Aber am besten stellst du dich einmal selbst kurz vor, Simon.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin Simon und ich kümmere mich um die globale Employer Brand bei DHL. Das mache ich jetzt seit 6 Jahren und dabei habe ich schon so ziemlich alles gemacht, von neue Kampagne entwickeln, neue Strategie, Employer Value Proposition mit groß angelegter 360-Grad-Analyse, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was sind die Talente der Zukunft, die wir erreichen wollen. Aber bevor ich das bei DHL gemacht habe, habe ich 10 Jahre im Bereich Markenstrategie und Social Media Marketing, Digital Marketing gearbeitet. Und deswegen baue ich auch immer gerne die Brücken zwischen der klassischen Brand Marketing Welt und der Employer Branding Welt. Aber da sprechen wir am besten gleich zu.
Ja, wir freuen uns mega, dass du heute hier mit am Start bist, Simon. Schau mal, dann bist du ja wie wir auch eher aus dem Marketingbereich. Und bevor du uns so ein bisschen mehr erzählst, was ihr bei DHL so macht, warum sollten HRlerInnen sich denn überhaupt mit Gaming beziehungsweise auch der Zielgruppe GamerInnen befassen?
Gute Frage. Also wenn es nach mir geht, am liebsten gar nicht, weil das ist meine Lieblingszielgruppe. Nein, Spaß beiseite. Also Gaming und die Zielgruppe der GamerInnen. Ich sehe 2 Gründe, warum die so besonders wertvoll, besonders interessant sind. Die erste ist, das ist eine unglaublich wachsende Zielgruppe im Vergleich zu den klassischen Entertainment wie Netflix schauen, Kino gehen und so weiter, wächst Gaming bestätigt an. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, das ist halt eine sehr, sehr aktive Geschichte, was du da machst beim Gamen. Das heißt, du kommst mit deinen Mates zusammen und dann zockst du eine Runde, keine Ahnung, welche Spiele auch immer, Counter-Strike, PUBG oder was auch immer. Und dabei trainierst du Skills, die nicht nur im Gaming relevant sind, sondern eben auch in der realen Welt im Job. Das haben internationale Universitäten bestätigt. Das kannst du mal googeln. Das lässt sich ziemlich einfach finden. Dass solche Sachen wie, wie Leadership, Kommunikation, Problemlösungskompetenz, das sind alles Sachen, die du im Gaming immer und immer wieder trainierst. Und das lässt sich halt auch sehr, sehr gut in der Arbeitswelt anwenden.
Ja, ich glaube, das, was du da sagst, wird immer noch wirklich stark unterschätzt. Also viele haben halt von GamerInnen so das Bild vom Dude im Keller mit dem Energy Drink auf dem Tisch im Kopf. Aber das hat sich die letzten Jahre ja wirklich, ja, da hat sich einiges geändert. Und ihr macht ja auch viel im Bereich E-Sports, also im professionellen Gaming. Erzähl uns gern mal ein bisschen was zu eurer Strategie. Also was macht ihr in dem Bereich so?
Wir sind seit 6 Jahren Partner von ESL, das sind die E-Sports League quasi, und dabei sponsern wir 3 Themenfelder. Das erste ist Counter-Strike, das zweite ist Dota 2 und das dritte ist eine Sammlung an Mobile-Titeln wie Brawl Stars oder PUBG Mobile beispielsweise. Und was extrem wichtig ist, ist, dass wir nicht nur unser Logo auf die Bande draufklatschen, wie das manchmal so gerne gemacht wird, sondern wir produzieren wertvollen Content für die Community. Dieser Content, das kann alles Mögliche sein. Das kann beispielsweise der DHL MVP sein, wo beispielsweise der beste Player gekürt wird. Oder aber das ist eine Content-Strecke, wo ein Creator, ein Influencer, Sir Action Slacks, witzige, funny, tongue-in-cheek Videos für uns, mit uns, rund um das Spiel produziert. Und die Community, die feiert das halt ab. Und damit bringen wir halt einen gewissen Wert in diese Beziehung zwischen Fan, Sport, also E-Sport und uns, damit wir quasi rechtfertigen können, warum reden wir jetzt mit euch über das Thema E-Sports. Und das funktioniert verdammt gut. Und seit mehr als 3 Jahren nutzen wir jetzt die Gelegenheit, eben diese Beziehung, die wir so aufgebaut haben, eben auch für Employer Branding zu nutzen. Da sind wir relativ klein gestartet mit einigen kleinen Pilotkampagnen. Die waren aber so erfolgreich, dass die immer größer und immer größer geworden sind. So groß sogar, dass wir jetzt in allen 3 Titelbereichen Employer Branding nicht nur mitschwingen lassen, sondern auch relativ zentral als Botschaft da spielen.
Okay, das waren jetzt einige Begriffe, die ich noch nie so gehört habe, aber für Leute aus der Gaming-Bubble ergeben die bestimmt Sinn. Ich denke, das ist ein sehr guter Weg der Community, auch wirklich was Nützliches oder auch Entertainendes zu geben, weil Werbung gerade in so einem Hobbybereich ja schon mal als eher negativ oder störend wahrgenommen werden kann. Aber ihr schafft ja ganze Welten, Charaktere und auch Stories. Und wer Simon jetzt noch nicht kennt, sollte unbedingt mal Cargo auschecken. DHL hat nämlich so ein eigenes Maskottchen im Bereich Gaming erschaffen.
Also ich selbst bin ja so ein kleiner Cargo-Superfan, das weiß Simon auch, weil ich so ungefähr unter jedem Cargo-LinkedIn-Post mit Herzen spamme.
Ja, und Leonie und ich haben ja auch schon ein bisschen über so generelle Herausforderungen geredet, wie das Gaming nicht so wirklich ernst genommen wird oder auch als negativ betrachtet werden kann. Und gerade wenn wir über so Shooter-Spiele sprechen, wie du eben ja auch schon mal erwähnt hast, bist du auf irgendwelche Herausforderungen oder auch Kritik gestoßen?
Killerspiele! Nein, auf gar keinen Fall. Siehst du, das Witzige ist, diese ganze Killerspiel-Debatte und die Jugend verroht, wenn sie da Ballerspiele spielen, die ist einfach völlig absurd. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass es da irgendeinen Zusammenhang zwischen Ballerspielen, wenn man sie so nennen möchte, und aggressiven Tendenzen gibt. Das ist das Erste. Und das Zweite und der viel, viel wichtigere Punkt ist, für die Community, für die Zielgruppe ist das nichts Besonderes. Das gehört einfach so dazu. Und nur weil irgendein Boomer nicht versteht, was das bedeutet und dass das nicht 1:1 transferierbar ist in die reale Welt, das Ballern, heißt das nicht, dass das in der Community genauso gesehen wird. Das bedeutet, diese Challenge, diese Herausforderung, die gibt es einfach nicht. Ich habe in den letzten 4 Jahren, ich glaube, das Thema Killerspieldebatte 2-mal gehabt. Also wirklich mit Tausenden von Interaktionen von Leuten, die sich mit dem Thema, mit der Zielgruppe, mit allem Möglichen beschäftigten oder auch mit Diskussionen um die Events herum. zweimal in den letzten 3 Jahren habe ich dieses Thema ansprechen dürfen.
War krass. Also ich hätte gedacht, dass du die Diskussion sehr viel häufiger führen musst. Aber da gibt es ja auch sicherlich einige Erfolge, die so ein bisschen von diesen Herausforderungen ablenken, oder?
Natürlich, sonst wären wir nicht hier. Ich habe letztes Jahr eine 360-Grad-Kampagne aufgesetzt, weil ich einfach mal testen wollte, wie gut performt denn so eine Employer-Branding-Kampagne, eine normale Employer-Branding-Kampagne versus eine Employer-Branding-Kampagne, die den Look and Feel und die Themen aus der Gaming-Welt aufgreift. Und Spoiler Alert, diese Kampagne rund um das Gaming-Thema hat circa 45%, wenn ich mich recht erinnere, besser performt, was die Click-Through-Rate angeht von unseren Werbemitteln, die wir ausgespielt haben, im Vergleich zu einer klassischen Employer-Branding-Kampagne. Das macht ja auch Sinn, denn wir haben die Leute damit angesprochen oder darauf angesprochen, was für sie interessant ist. Da kam dann ein Charakter aus der Gaming-Welt und der sagt, hey, hast du schon mal an Gaming-Skills im echten Leben nachgedacht und die bei DHL einzusetzen? Und das funktionierte halt verdammt gut. Das war letztes Jahr die Kampagne. Jetzt haben wir dieses Jahr das Gleiche nochmal gemacht und da sind unsere Klickraten sowas von durch die Decke gegangen. Das glaubt mir keiner. Um 422% ist die nochmal hochgegangen, weil wir unsere Werbemittel noch näher, noch attraktiver für die Zielgruppe gemacht haben.
Boah, 422%, sorry, aber das glaubt dir wahrscheinlich wirklich echt niemand. Also mir fällt das auch schon schwer. Aber das zeigt ja auch nochmal gut, dass man sich da sehr stark an der Zielgruppe orientieren muss. Meinst du, GamerInnen als Zielgruppe sind nur für bestimmte Berufe sinnvoll? Weil, also ich denke da zum Beispiel sofort an IT.
Ja, das ist meine FAQ, meine Frequently Asked Question. Sind die Gamer nur für eine bestimmte Zielgruppe sinnvoll? Nein, überhaupt nicht. Das dachte ich auch anfangs. Und deswegen sind wir auch gestartet mit einer E-Sports-Kampagne für IT. Aber das ist nicht so der Fall. Wir konnten schon da mit der ersten Kampagne feststellen, dass wir wirklich viele Interessenten hatten, die sich eben auch andere Jobs angeguckt haben und nicht nur das, was wir promotet haben, nämlich unsere IT-Jobs. Und deswegen haben wir dann in der zweiten, in der noch größeren Kampagne, haben wir dann eine Messung durchgeführt und geschaut, worauf klicken denn die Leute, nachdem wir sie angesprochen haben. Und da waren tatsächlich Operations-Jobs, also alles, was so Warehousing, Driver, also für uns super relevante Jobs angeht, mit mehr als 40% da mit dabei waren. Die zweitgrößte Zielgruppe war mit ein paar 30%, dann natürlich IT und der Rest Students and Graduates und so weiter. Aber ich fand das super spannend, dass wir eben da, wo uns die Hütte brennt, wo wir halt die große Masse rekrutieren, das sind die Operations-Jobs, dass wir da mit E-Sports eben auch Leute ansprechen können. Und das ist halt auch ganz klar, weil du hast genauso wie bei jedem anderen Hobby auch dann einen kompletten Querschnitt durch die Gesellschaft. Man muss dann einfach nur die Botschaften anpassen für die jeweilige Zielgruppe und ein bisschen Budget in die Hand nehmen, um es halt gezielt in diese Zielgruppe ausspielen zu können.
Es ist auf jeden Fall super interessant, mal so einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen. Und ich glaube, wir würden am liebsten noch 10 weitere Fragen an dich stellen. Aber wir kommen jetzt auch schon zu unserer letzten Frage. Wir haben in der Podcast-Folge nämlich nicht nur über Gaming gesprochen, sondern vor allem auch über Gamification. Und wenn du so eine Sache in deinem Arbeitsalltag gamifizieren könntest, was wäre das für dich?
Ja, witzigerweise ist einer der wichtigsten Aspekte hier in meinem Job bei DHL schon ganz gut gamifiziert, nämlich die Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Wir haben hier ein Programm, das nennt sich das Certified-Programm. Und da kannst du dich halt weiterbilden lassen zum Certified Logistics Professional, zum Certified International Specialist oder Certified Logistics Manager. Das ist ein riesengroßes Programm und da kann wirklich jeder Mitarbeiter hindurch. Und dann, und ich habe es hier gerade in meiner Hand, kriegst du so einen kleinen, wie so einen Reisepass und da kriegst du dann Stempel rein für jedes absolvierte Modul. Und die Leute hier bei uns im Konzern, die sind crazy. Die nehmen diese Dinger überall mit hin und dann sammeln die ihre Stempel. Und das ist fast so cool oder vielleicht sogar noch cooler, wie so ein Reisepass, wo man halt die Memories sammelt in der verschiedenen Länder, die man besucht hat. Und deswegen, das ist schon eine verdammt coole Gamifizierung, die ich auch nicht kannte, bevor ich hier dem Laden beigetreten bin. Ansonsten, was ich richtig cool fände, wäre, wenn meine tägliche Arbeit, die sich viel um PowerPoint und Präsentationen halten und geben und vorbereiten und sowas dreht, wenn da ein bisschen mehr Bling, Bling, Bling drin wäre, wenn ich so ein paar Power-Ups bekommen würde, wenn ich eine Präsentation abgeschlossen habe. Das wäre doch mal was, oder? Naja, keine Ahnung.
Boah, das fühle ich sehr. Oder man kriegt irgendwie so ein Badge dafür, dass man das CI perfekt eingehalten hat. Ich glaube, das wäre so das, wovon viele Unternehmen echt profitieren könnten. Aber ja, danke Simon, dass du deine Einblicke geteilt hast. Ich glaube, das war mal ein super anderes Best-Practice-Beispiel für unsere ZuhörerInnen.
Und wenn du jetzt sagst, boah, das war super spannend, dazu will ich irgendwie mehr sehen, dann folgt einfach ganz gerne Simon auf LinkedIn und den Link zu seinem Profil findest du auch einfach in den Shownotes, wie immer.
Und als kleines Extra haben wir euch auch den Cargo Minifilm verlinkt. Schaut da unbedingt mal rein.
Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon mal in die Vorbereitung für die nächste Folge. Der nächste Buchstabe ist H. Und wir haben schon mal so den einen oder anderen Input aus der Community bekommen. Und ich meine, auch auf LinkedIn ist das Thema, was wir gerne mit euch behandeln wollen, glaube ich, gerade aktuell super spannend. Das ist nämlich hybride Arbeitsmodelle.
Also auch so Homeoffice-Regelungen, das ganze Thema so Back to the Office, das, ich glaube, kaum ein Thema wird so viel diskutiert auf LinkedIn. Deswegen wollen wir natürlich auch unseren Senf irgendwie dazugeben. Aber wir wollen auch euren Senf. Also wir werden euch nach ein bisschen Input fragen auf LinkedIn. Also schaut auf jeden Fall bei uns auf den Profilen vorbei und erzählt uns so ein bisschen, was wie die Regelungen bei euch so sind.
Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Folge.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.
Dieser Podcast wird gesponsert durch die VLGHR, deine Anlaufstelle für HR-Softwarelösungen.
Und HRCC, dein Partner für Employer Branding und Personalentwicklung.
Du willst mitbestimmen, was das nächste Thema ist, mitdiskutieren und vielleicht sogar in der nächsten Folge erwähnt werden?
Dann folge uns jetzt auf LinkedIn. Alle Links findest du in der Beschreibung.